Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 11. Februar. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. Die Schweizer Nuklearanlagen sind sicher. Doch was ist im Ernstfall? Freilandversuche mit Gentech-Pflanzen. Kostet die Sicherheit mehr als die Versuche? Entwicklungshilfe ist wichtig, doch wie soll sie aussehen? Amik Chain Makai, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Morgen Samstag organisiert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International weltweit Solidaritätsaktionen für die friedlichen Protests und Menschenrechtsbewegungen in Ägypten. Wie Amnesty Schweiz mitteilt, soll in Basel auf dem Messeplatz eine Fotoaktion stattfinden. In der Messe Basel ist derzeit die MUBA im Gange, wo das diesjährige Gastland Ägypten ist. Im Internet hat Amnesty International eine Petition an den ägyptischen Vizepräsidenten Süleyman gestartet. Gefordert werden die sofortige Freilassung der Verhafteten und ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstrierende. Nach Kritik von allen Seiten will Ungarns Regierung offenbar das Mediengesetz in mehreren Punkten ändern. Es seien entsprechende Entwürfe eingetroffen, bestätigte ein Kommissionssprecher der EU. So sollten Medienkonzerne mit Sitz im Ausland sich nicht bei der Medienbehörde registrieren müssen. Außerdem könnten gegen sie keine Bußen verhängt werden. Dies berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben der ungarischen Regierung an die EU-Kommission. Zudem sollen Anbieter von Bezahlsendern vom Zwang der ausgewogenen Berichterstattung entlastet werden. Die EU-Kommission hat am Montag mitgeteilt, dass Ungarn das Mediengesetz ändern wolle. Sogenannte Dokumentenberater aus der Schweiz sollen an ausländischen Flughäfen die Dokumente von Reisenden am Check-in und beim Einsteigen ins Flugzeug kontrollieren. So soll erkannt werden, ob die Papiere echt und die notwendige Visa vorhanden sind. Bei Unstimmigkeiten auf illegale Migration hindeuten, empfehlen die Schweizer den Behörden vor Ort, die betroffenen Personen nicht reisen zu lassen. Das erklärte das Bundesamt für Migration BFM gestern gegenüber Radio DRS. Wie der BFM-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur SDA sagte, führte die Schweiz Ende vergangenen Jahres ein Pilotprojekt in der ägyptischen Hauptstadt Kairo durch. Dieses sei erfolgsversprechend verlaufen. Pro Berater und Tag könne aufgrund bisheriger Erfahrungen eine illegale Einwanderung verhindert werden, was, Zitat, erhebliche Kosten vermeide, so der Sprecher des Bundesamtes für Migration. Wie viele Dokumentenberater ab wann in welchen Ländern zum Einsatz kommen sollen, ist noch nicht klar. Die Sozialhilfe ist von der Ausschaffungsinitiative direkt betroffen. Deshalb legt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS Vorschläge zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative vor. Die SKOS ist der Meinung, dass die Initiative nur umgesetzt werden kann, wenn grundlegende rechtsstaatliche Fragen angegangen werden. Im Vordergrund stehe dabei das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit sei im Initiativtext der SVP aber nicht vorgesehen. Für die SKOS müsse bei einer Ausschaffung einer ausländischen Person ein schwerer Tatbestand vorliegen, so wie er im Strafgesetzbuch festgehalten ist. Außerdem will die SKOS, dass bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative alle Betrugsfälle gleich behandelt werden. Man solle also keinen Unterschied machen zwischen Sozialhilfebetrug, Betrug im Geschäftsleben oder zwischen Privaten. Der Blick aufs Wetter: trotz einigen Wolkenfeldern wird's heute recht sonnig bei Temperaturen bis zu 12 Grad im Flachland. Morgen beginnt der Tag mit Sonnenstrahlen, danach ziehen bei bis zu 11 Grad immer mehr Wolken auf. Am Sonntag und Montag bleibt's veränderlich. Im Flachland bewegen sich Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad und es kann hier und da einige wenige Regentropfen geben.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Schweizer Kernkraftwerke sind sicher. Zu diesem Schluss kam das ENSI, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, in seinem Gutachten für das vergangene Jahr. Und wenn es mal zu einem Notfall kommen würde, sei der Bund gerüstet, sagt das ENSI. Die Bevölkerung habe nichts zu befürchten. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hingegen bezweifelt, dass die vorsorglichen Maßnahmen genügen. Mehr dazu im Bericht von Wilmer Hall.
Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI führte vergangenes Jahr über 400 Inspektionen in den verschiedenen Schweizer Atomkraftwerken durch. Daneben haben die AKW-Betreiber die Pflicht, spezielle Vorkommnisse dem ENSI zu melden. Letztes Jahr waren das insgesamt 42, 14 davon im Kernkraftwerk Mühleberg. Wann die AKWs ein Vorkommnis melden müssen, ist klar festgelegt, sagt Hannes Henki, Informationsbeauftragter vom ENSI.
Was uns gemeldet wird, das bewerten wir nach einer internationalen Skala von der Internationalen Atomenergieagentur. Diese Skala der IAEA, die geht von 0 bis 7. 0, das heißt, es hat keinen Einfluss auf die Gesamtsicherheit einer Anlage. Bis 7, das wäre dann die große Freisetzung von Radioaktivität, wie zum Beispiel in Tschernobyl. Und von diesen 42 meldepflichtigen Vorkommnissen im vergangenen Jahr zählten 41 zur INES-Stufe 0. Und eines, das haben wir der Stufe 2 zugeordnet. Dabei hat sich ein Arbeiter im Kernkraftwerk Leibstadt eine erhöhte Strahlendosis zugezogen.
Von den meisten Vorkommnissen in den Schweizer AKWs geht also für die Bevölkerung keinerlei Gefahr aus. Und doch, schon rein die hohe Zahl an Vorkommnissen lasse aufhorchen, sagt Stefan Füglister, Atomexperte von Greenpeace.
Wenn im Laufe eines Jahres so viele Zwischenfälle registriert werden, dann heißt das schon, dass noch nicht alles in Ordnung ist. Ein Atomkraftwerk erfordert die vollste Aufmerksamkeit durch die Arbeiter und ein gewisses Gefahrenrisiko besteht aufgrund unzulänglicher Handhabungen, aufgrund von Unaufmerksamkeiten. Und es ist ja immer die Verkettung von solchen Ereignissen, die schlussendlich zu Unfällen führt.
Um die Bevölkerung auch im Ernstfall, also wenn Radioaktivität in großem Maße freigesetzt wird, zu schützen, sind verschiedene Massnahmen vorgesehen. Dafür wurden die Gebiete rund um die Atomkraftwerke in drei Sicherheitszonen eingeteilt. Hannes Henki vom ENSI.
Diese Zonen, die unterscheiden sich in erster Linie in der Zeit, in der reagiert werden muss, sollte es tatsächlich zum unwahrscheinlichen Fall kommen, dass Radioaktivität freigesetzt wird. Weil je näher man bei einer Anlage ist, desto schneller muss man reagieren können. Das heißt, Zone 1, die kann auch direkt vom Werk alarmiert werden. Zone 2 können alarmiert werden über die nationale Alarmzentrale und der Rest der Schweiz etwas langsamer.
In den Zonen 1 und 2 werden Jodtabletten verteilt, die im Ernstfall und auf Anweisung eingenommen werden müssen. Auch die Stadt Bern zum Beispiel liegt in der Zone 2. In der Zone 3, im Umkreis von mehr als 20 Kilometer von einem AKW entfernt, sind keine speziellen Schutzmaßnahmen vorgesehen. Das heißt aber nicht, dass dort die Bevölkerung im Ernstfall schutzlos den Gefahren ausgesetzt sei, betont Hannes Henki.
Nein, kurzfristig ist man da nicht in Gefahr, da hat man noch genug Zeit zu reagieren. Ein Unfall entwickelt sich langsam in einem Kernkraftwerk. Also sogar wenn ein Flugzeug abstürzen sollte und ein solches Kernkraftwerk trifft, passiert nicht sofort etwas. Das heißt, wir sehen, wie entwickelt sich das, wann könnte es zu einer Freisetzung von Radioaktivität kommen und wie müssen wir reagieren.
Dass im Ernstfall genügend Zeit und Mittel zur Verfügung stehen, die gesamte Bevölkerung zu schützen, wird von Greenpeace bezweifelt. In erster Linie kritisieren sie die Zoneneinteilung vom ENSI, sagt Stefan Flüglister von Greenpeace.
Ja, muss mal die Grundlagen anschauen, auf welchen ENSI diese Zonen einteilt. Sie gehen mal von einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit aus. Andererseits sind aber gewisse Vorkommnisse ausgeschlossen, etwa ein schweres Erdbeben, terroristische Anschläge oder interne Sabotage. Sie gehen ferner von einer mittleren Wetterlage aus, also wir haben es nicht mit einem Sturmtief zu tun. Und insofern bestehen bezüglich dieser Zoneneinteilung schwere Zweifel, was die Folgerichtigkeit der Distanzen angeht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Ernstfall kommt, ist gering. Hier sind sich ENSI und Greenpeace einig. Wo sie sich nicht einig sind, ist, ob, wenn es zum Ernstfall kommt, die Bevölkerung genügend geschützt ist.
95,6. Rabe Info.
Die Zusatzkosten für Freilandversuche mit genetisch veränderten Pflanzen kommen teurer als die Forschungsarbeit selbst. Zu diesem Schluss kommt eine Forschungsarbeit der ETH Zürich. Zwar dürfen in der Schweiz im Moment keine gentechnisch veränderten Pflanzen kommerziell angebaut werden, doch Freilandversuche sind zu Forschungszwecken erlaubt. Gegner und Kritiker der Gentechnologieforschung werten die massiven Kosten anders. Bei der Lösungsvorschlägen, wie diese eingedämmt werden können, kommen sie sich aber näher. Mehr dazu von Michael Spahr.
Bis Ende 2013 herrscht in der Schweiz das sogenannte Gentech-Moratorium. Erst kürzlich wurde es vom Bundesrat um 3 Jahre verlängert. Das heißt, die Landwirtschaft darf nicht auf genmanipulierte Produkte setzen, die Forschung allerdings darf auf 2 Feldern im waadtländischen Büi und im zürcherischen Reckenholz Freilandversuche mit genetisch verändertem Weizen durchführen. Verschiedene Studien werden vom Nationalfonds finanziert. Eine dieser Studien hat nun die Kosten der Gentech-Forschung unter die Lupe genommen. Das Resultat: Auf einen Franken Forschungskosten kommen 1 Franken und 26 Rappen Kosten für Schutz- und Biosicherheitsmaßnahmen. Nicht eingerechnet sind die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, die die Gentechnologie in ein besseres Licht stellen soll. Für die Forschenden sind diese Zahlen zu hoch. Der Gentech-Kritiker Herbert Karch sieht dies jedoch anders.
Ja, ich bin nicht einverstanden mit dieser Aussage. Es ist auch eine etwas vereinfachte Aussage, nicht? Wie geht es davon aus, von diesem Weizenversuch in Zürich? Dort musste aber das Versuchsfeld und die Sicherheitsvorrichtungen eingerichtet werden. Also das ist quasi eine Anfanginvestition. Und die kann man natürlich jetzt nicht auch auf künftige Versuche so rechnen, sondern man kann diese Anlage ja weiter nutzen, nicht? Und dann reduzieren sich auch diese Fixkosten. Insofern wird sich dieses Verhältnis etwas verbessern.
Thomas Bernauer, der die Kostenforschung der ETH Zürich leitete, fordert jetzt konkrete Maßnahmen, wie das Kostenverhältnis von Gentech-Freilandversuchen zugunsten der Forschung verändert werden kann.
Also man kann eigentlich an 2 Enden rumschrauben. Im Prinzip könnte man die Biosicherheitsauflagen etwas abschwächen, aber wir denken, das ist nicht der richtige Weg, weil die gesetzlichen Grundlagen, die wir haben, die sind wahrscheinlich aus politischer Sicht nicht veränderbar. Auf der anderen Seite sind die Schutzkosten vor Vandalismus relativ hoch gewesen in diesem Programm und da haben wir einen konkreten Vorschlag gemacht, dass wir sogenannte Protected Sites, also so geschützte Versuchsfelder in der Schweiz etablieren möchten.
Auch der Gentech-Kritiker Herbert Karch, ehemaliger Geschäftsführer der Kleinbauernvereinigung, wehrt sich nicht gegen sogenannte Protected Sites.
Also eben diese Protected Sites nutzen, das halte ich für die bessere Variante, als wenn man Felder irgendwo nutzt ohne Sicherheitsvorkehrungen und die Standorte dann geheim halten muss, oder? Das ist für die Schweizer Landwirtschaft dann wäre dann die schlechtere Lösung. Deshalb bin ich auch für Protected Sites. Es wird allerdings nicht sehr viele solche Sites brauchen. 1 oder 2 in der Schweiz werden genügen, die Gentech-Versuche zu machen.
Für den Forscher Thomas Bernauer ist klar, dass Forschung nur möglich ist, wenn die Zusatzkosten wie zum Beispiel Sicherheitsanlagen gegen Vandalismus in Zukunft kleiner werden.
Natürlich, wenn das nicht passiert, wird sich diese Forschung ins Ausland verlagern und wir denken, dass das für die Schweiz nicht sehr gut wäre, weil man muss die Gentechnik eigentlich nicht als Produkt sehen. Es mag durchaus sein, dass die Produkte, die im Moment im Markt sind, von den Leuten nicht als nützlich angesehen werden, vielleicht sogar als schädlich, aber die Gentechnik ist ja eine Technologie und ich denke, da gibt es sehr viel Zukunftspotenzial und es ist vermutlich wichtig, dass man sich diese Art von Forschung auch in der Schweiz behalten kann, dass die nicht komplett ins Ausland abwandert.
Herbert Karch erwidert darauf:
Ja, also das ist ein hohles, also ein Argument, das ich nicht besonders fürchte. Nicht? Die Forschungsbedingungen in der Schweiz sind ausgezeichnet. Nicht? Auch die Entlöhnungen der Forscher in der Schweiz, die sind super, oder? Und die Lebensbedingungen für die Forscher und die Arbeitsbedingungen, die sind einmalig. Also von dort her habe ich da keine Angst. Und eben in einem beschränkten Raum wird es ja möglich sein, solche Gentech-Forschungen zu machen, in den Labors sowieso, in den Sicherheitslabors. Und Freilandversuche in einer oder zwei Protektizeiten wird es weiterhin geben können.
Bis Ende Jahr werden die 29 Nationalfonds-Forschungsprojekte, die den Nutzen und die Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen untersuchen, abgeschlossen sein. Schlussfolgerungen aus den Forschungsresultaten sollen in anderthalb Jahren gezogen werden können.
95,6. Rabe Info.
Die Entwicklungshilfe hat sich weltweit in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Pro Jahr sind es bereits 100 Milliarden Dollar. Dies stößt vielen auf, auch in der Schweiz. Entwicklungshilfe fördere die Korruption der Eliten und die hohle Hand der Massen. Sollen wir den Geldhahn also zudrehen? Auf keinen Fall, so der Tenor an der Podiumsdiskussion zum Thema am Weltsozialforum. Entwicklungshilfe ja und sogar mehr, aber anders. Mehr dazu im Bericht von Ralf Staben vom Weltsozialforum in der senegalesischen Hauptstadt Dakar.
Der Saal an der Universität war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Frage um den Sinn der Entwicklungshilfe lässt hier niemanden kalt. Peter Nickli von Allianz Süd war einer der Referenten. 100 Milliarden jährlich für die Entwicklungshilfe töne zwar nach viel, sei aber wenig. Er rechnet vor.
Ja, ich vergleiche diese Zahlen mit anderen Beträgen. Zum Beispiel haben alle Staaten der Welt für die Bewältigung der Finanzkrise von 2008 bis im letzten Jahr 21.600 Milliarden Dollar ausgegeben. Die 2.700 Milliarden Entwicklungshilfe wurden während 50 Jahren ausgegeben. Pro Jahr sind das 50 Milliarden. Das ist sehr wenig.
Gemäß Vorgaben der UNO sollte jedes Industrieland mindestens 0,7% des Bruttoinlandprodukts für die Entwicklungshilfe aufwenden. Das sind 70 Rappen von 100 Franken. Die Schweiz wendet zurzeit nur 0,4% des Bruttoinlandprodukts auf. Allianz Süd fordert die Schweiz deshalb auf, ihre Entwicklungshilfe entsprechend zu erhöhen. Dass dies Sinn macht, erklärt Peter Nickli am Beispiel der erfolgreichen asiatischen Staaten.
Zum Beispiel Südkorea. Die haben in den ersten 20 Jahren ihrer unabhängigen Existenz außerordentlich viel Entwicklungshilfegelder erhalten. Die Frage war also, was haben sie damit gemacht? Und welche Wirtschaftspolitik haben sie verfolgt? Südkorea hat mehr Geld erhalten als ganz Schwarzafrika von den USA in den letzten 50 Jahren.
Was also geht in Afrika schief? Ich fragte das Publikum nach der Veranstaltung. Viele wollten ans Mikrofon, das Thema brennt. Ein junger Mann meinte, Afrika sei wie ein Bettler, der auf einer Goldader sitzt. Die Schuld trage die sogenannte Entwicklungshilfe. Die Europäer kommen nach Afrika, ich würde nicht sagen, um Afrika zu zerstören, aber sie kommen für ihre eigenen Interessen. Sie kommen nach Afrika, um unsere Ressourcen auszubeuten und investieren den Gewinn anschließend in ihren eigenen Kontinent. Der junge Mann ernte Zustimmung. Diese Ausbeutung geschah jahrzehntelang im Namen der Entwicklung. Für die Vergabe von Krediten wurden den Ländern des Südens drastische Spielregeln aufgezwungen, die sogenannten Strukturanpassungsprogramme vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Das Diktat lautete jeweils:
Maximale Öffnung eurer Märkte für den Weltmarkt. Eure Landwirtschaft ist nicht konkurrenzfähig, spielt keine Rolle. Rüstet sie um auf Kaffee, Baumwolle oder was auch immer. Damit verdient ihr Devisen und könnt Getreideimporte aus Europa zahlen oder aus den USA.
Afrika habe sich vorher fast selbst ernährt. Heute müssten viele Nahrungsmittel importiert werden, so Nickli. Die Folge davon sind wiederkehrende Hungerkrisen. Dies wird heute auch von der Weltbank anerkannt. Welche Entwicklungszusammenarbeit braucht es also? Die Antworten erhalte ich erneut aus dem Publikum. Europa und Nordamerika sollten die Grenzen für Studentinnen und Studenten öffnen. Projekte dürften nur noch finanziert werden, wenn sie auf Dauer selbsttragend seien. Vor allem aber dürfe die Finanzhilfe nicht mehr über die korrupten Regime laufen.
Warum werden die Schwächsten der Gesellschaft immer ärmer? Weil sich die Elite schamlos bereichert. Die Finanzhilfe muss also direkt an die Nichtregierungsorganisationen erfolgen und nicht an die Regierungen.
Ein Bericht von Ralf Stamm vom Weltsozialforum in der senegalesischen Hauptstadt Dakar.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 11. Februar. In der Redaktion waren Wilmar Hall, Michael Spahr, Ralf Stamm und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag wieder um 11 hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut Wochenend.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.